Öko? Logisch. Der Klimapodcast von Ökolution. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen.
Sind unsere Stromnetze für die Energiewende gerüstet? Müssen wir uns gar vor einem Blackout fürchten? Und welche Investitionen in puncto Netzausbau kommen auf uns zu? Darüber spreche ich heute mit Gerhard Christina.
Vielen Dank für die Einladung.
Mein Name ist Elisabeth Zehetner, ich darf den Podcast hosten und durch die heutige Folge führen. Am Beginn möchte ich wie immer meinen heutigen Gast kurz vorstellen. Gerhard Christina ist seit 2012 Vorstandsdirektor der Verbundtochter Austrian Power Grid, APG. Der gebürtige Feldbacher hat die TU Graz absolviert, studierte Elektrotechnik und begann danach seine Karriere gleich beim Stromkonzern Verbund. Heute ist er als technischer Vorstand der APG für das reibungslose Funktionieren des Hochspannungsnetzes in Österreich verantwortlich. Zudem ist er Vorstand im World Energy Council. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Und starten wir vielleicht gleich einmal ein bisschen mit einer Einführung über die APG. Was ist denn das Unternehmen eigentlich und was ist genau die Rolle im österreichischen Energiesektor?
Also APG steht für Austrian Power Grid. Wir sind der Übertragungsnetzbetreiber in Österreich. Und persönlich finde ich, das ist das spannendste Unternehmen, das es im Energiesektor gibt. Warum? Weil wir betreiben dieses Stromsystem und wir sind verantwortlich, dass alle Stromkunden in Österreich sicher rund um die Uhr 24 Stunden am Tag Strom haben. Das klingt einfach, ist aber extrem herausfordernd, spannend und man ist jeden Tag froh, wenn alles gut geht. Im Wesentlichen sind die Aufgaben die, dass wir in erster Linie mal sicherstellen müssen, dass in Österreich in jedem Zeitpunkt genau so viel Strom verfügbar ist, wie auch gebraucht wird. Das ist sozusagen ganz entscheidend für die Qualität der Stromversorgung. Das sind auch die 50 Hertz an Frequenz, die wir in unserem Netz haben. Und die müssen penibelst eingehalten werden, weil schon plus minus 200 Millihertz würden da zu Problemen bei diversen Verbrauchern führen. Industrie, automatisierte Industriebetriebe haben da sofort große Probleme. Das ist das Qualitätserfordernis. Aber darüber hinaus betreiben wir ein rund 7000 Kilometer langes Stromnetz in Österreich, das einerseits mit dem Ausland verbunden ist und andererseits die Plattform bietet, damit sich sozusagen die Verteilnetzbetreiber dann an uns andocken können und den Strom entweder vom APG-Netz hinunter bis in die Endkundenebene beziehen können und liefern können. Oder aber auch, wie wir es heute immer wieder sehen, dass speziell, wenn wir im erneuerbaren Bereich in gewissen Regionen Überschüsse haben, dieser Strom auch hochgespeist werden kann ins APG-Netz und über das APG-Netz in Österreich gesamthaft verteilt werden kann oder auch nach ins Ausland exportiert werden kann. Das ist ganz, ganz wesentlich, weil es ist nur dieser Austausch über das APG-Netz möglich, über das Hoch- und Höchstspannungsnetz. Das ist das 380-KV-Netz und das 220-KV-Netz. Die Netzebenen darunter sind nicht in Österreich durchgängig vermascht, sprich es gibt nur Teilnetze. Beispielsweise in Niederösterreich gibt es drei Teilnetze, die wiederum nur über unser Netz erreichbar sind. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig zu wissen, Austausch über größere Regionen, über Österreich hinweg, kann man nur über das APG-Netz machen. Und auch mit dem Ausland sind wir die Partner, über die der Stromhandel abgewickelt wird.
Könnte man jetzt fast sagen, die APG ist sowas wie die Hauptschlagader des österreichischen Stromsystems. Sie haben mit Warnungen in den letzten Wochen immer wieder auch für Schlagzeilen gesorgt und haben unter anderem gesagt, unser Stromnetz ist bereits am Anschlag. Was genau bedeutet denn das, nämlich auch im Hinblick auf den Ausbau der erneuerbaren Energien?
Ja, die Tatsache ist, dass wir ein Stromsystem glücklicherweise von unseren Großmüttern und Großvätern vererbt bekommen haben, die den Mut hatten, damals noch in dieses Netz Reserven einzubauen. Und wir haben jetzt sehr lange sehr gut von diesen Reserven gelebt. Wir haben die Reserven aber sukzessive aufgebraucht. Speziell jetzt in den letzten Jahren mit dem doch dynamischen Ausbau der Erneuerbaren, speziell im Photovoltaikbereich, letztes Jahr rund 2000 Megawatt, haben wir diese Reserven einfach mehr und mehr angeknappert, beziehungsweise sind sie teilweise in gewissen Regionen komplett aufgebraucht. Und das ist riskant. Warum? Einerseits sind wir sogar verpflichtend, das APG, das Netz so zu betreiben, dass der Ausfall eines Leitungselementes zu keinen weiteren Problemen führt. Das heißt, wir müssen sogenanntes N-1-Sicherheit wahren im Netz. Das heißt, der einsystemige Ausfall darf keine Probleme machen. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir den Stromtransport, den wir oft bräuchten, vom Westen Österreichs in den Osten oder umgekehrt oder auch mit dem Ausland zu immer mehr Zeitpunkten in dem Umfang nicht wahrnehmen können, wie es von den Kunden gewollt ist, weil das Netz einfach zu schwach ist. Und das führt dann zu gewaltigen Ineffizienzen. Wir sprechen dann von Engpässen im Stromsystem. Das heißt, der klassische Stromhandel kann dann physikalisch nicht abgewickelt werden, sondern wir greifen als APG ex post dann in den Stromhandel ein, korrigieren die Kraftwerkseinsatzpläne. Das heißt, wir fahren dann bei uns in Österreich oft Gaskraftwerke hoch, weil der erneuerbare Strom, der in Deutschland teilweise im Überfluss produziert wird und den wir gerne importiert hätten, sehr günstig, nicht mehr lieferbar ist, weil die Netze zu schwach sind, und fahren dort dann Kraftwerke zurück. Beides ist zu zahlen, was bitter ist, sowohl das Hochfahren der Gaskraftwerke, noch dazu CO2-emittierend, als auch das Zurückfahren der Windparks in Deutschland. Und alleine für diese Zwecke haben wir im letzten Jahr rund 141 Millionen Euro ausgegeben, die de facto nur Kosten sind, weil die Netzinfrastruktur zu schwach ist für das, was wir eigentlich wollen.
Das sind, glaube ich, dann die sogenannten Redispatch-Maßnahmen,
die Sie auch regelmäßig veröffentlichen. Exakt, das nennen wir Redispatch. Also Dispatch ist sozusagen der Einsatz der Kraftwerke und Redispatch ist sozusagen die Korrektur, von der ich gesprochen habe. Ja.
Das sind natürlich Ihre Kosten, von denen Sie da sprechen. Was werden jetzt die größten Herausforderungen sein bei der Integration der erneuerbaren Energiequellen, insbesondere Wind und Photovoltaik, bei den Stromnetzen?
Ja, wir versuchen das ja schon seit Jahren auch der Politik klarzumachen, es braucht für diesen Umbau des Energiesystems, und das, was wir hier haben, ist wirklich ein fundamentaler Umbau, braucht schon einen wesentlich verbesserten Rahmenplan. Also wir haben das, was bis jetzt passiert ist, ist ja primär der Tausch, wenn man so sagt, von Gaskraftwerken, Kohlekraftwerken gegen Windkraftwerke und Photovoltaikanlagen. Das sind aber zwei Anlagenkategorien, die Erneuerbaren und die Fossilen, die schon gar nichts miteinander gleich haben. Das heißt, Photovoltaik und Wind sind sehr angebotsabhängig, wie wir wissen, liefern viel weniger Strom im Zeitraum, in dem sie produzieren können. Also sind teilweise bei Photovoltaik 1000 Stunden im Jahr, Wind rund 2500 Stunden im Jahr in Österreich. Aber auf der anderen Seite Gaskraftwerke, die halt auf Knopfdruck da waren, die praktisch dem Verbrauch nachgefahren sind, das heißt, die Verlässlichkeit geboten haben. Dieser Tausch, das funktioniert so einfach nicht. Also das heißt, was wir brauchen, ist ein völlig neues Energiesystem, das neben dem Ausbau der Erneuerbaren auf alle Fälle die Speicher im Fokus hat und dann natürlich, wo immer diese Speicher stehen, dazwischen ein Netz hat, das so ausgebaut ist, das verstärkt ist, damit auch der Strom, wo immer er produziert wird und wo immer er dann verbraucht wird oder gespeichert werden muss, dass auch das transportiert werden kann. Und derzeit ist das eben nicht möglich, weil wir hier nicht gesamthaft denken.
Und was würde eben genau dieses stabile Netz brauchen, um diese Dunkelflauten oder auszugleichen?
Also wir müssen auf alle Fälle das Netz stärker ausbauen. Wir brauchen wesentlich leistungsstärkere Netze. Sie müssen sich vorstellen, wenn wir die Ziele bis 2040 erreichen wollen, heißt das zum heutigen Zeitpunkt gerechnet, wir müssen die erneuerbare Installation verdreifachen, was wir derzeit haben. Und wir müssen zumindest die Netzinfrastruktur in der Leistungsfähigkeit verdoppeln. Ja? Und wir hinken beim Netz massiv hinterher. Also wir sind weit weg von einer Verdoppelung, wir sind erst am Beginn einer Verstärkung und es braucht natürlich jetzt andere gesetzliche Rahmenbedingungen, damit die Genehmigungsverfahren auch zeitnah abgewickelt werden können, damit das Ganze schneller ist. Mit dem Genehmigungsrahmen, den wir derzeit haben, schaffen wir das definitiv nicht.
Wenn Sie von Verstärkung der Netze sprechen, wie kann man sich das als Laie vorstellen? Geht es da um dickere Leitungen, geht es da um zusätzliche Leitungen?
Es geht um beides eigentlich. Verstärkung der Netze heißt, wir können natürlich Leitungen, die wir im Bestand haben, sofern es die Maststatik erlaubt, mit stärkeren Seilen versehen. Also das heißt, wir höhere Übertragungskapazitäten damit schaffen. Das ist der erste Schritt, den wir machen können. Der zweite Schritt ist es dann auch, es gibt Spezialseile, sogenannte Hochtemperaturseile, wo man dann noch mehr Strom über das Seil schicken kann. Da kann das Seil dann eine Erwärmung bis über 100 Grad haben. Das heißt, es schafft noch einmal für gewisse Zeiträume Verbesserung. Das macht man aber nur, wenn man gewisse Spitzen abdecken möchte, weil ansonsten auch die Verluste entsprechend steigen würden. Ja. Und der dritte Punkt ist natürlich dann, dass wir eine gesamthafte Planung machen mit unserem Netzentwicklungsplan, den wir haben, wo wir dann sagen, wo sind denn überhaupt in Zukunft die Erzeugungsschwerpunkte, wo sind die großen Windparks, wo entstehen Photovoltaikanlagen, wo entstehen Speicheranlagen, wie ändert sich auch das Verbrauchsverhalten, industrielle Prozesse, die auf einmal mit Strom betrieben werden, vorher mit Gas, das heißt auch der Verbrauch, die Verbrauchsschwerpunkte ändern sich und diese gesamthafte Planung wird dann genommen und dazu versucht man dann auch die entsprechende Netzinfrastruktur anzupassen. Das heißt, es wird auch neue Leitungen brauchen, speziell dort, wo die bestehenden zu schwach sind, nicht mehr tüchtig werden können oder aber derzeit überhaupt keine Leitungen sind, weil bis jetzt dort keine Stromproduktion stattgefunden hat.
Jetzt geht ja unser System davon aus, dass dem Strom künftig wirklich die Hauptrolle in unserem Energiesystem zukommt. Welche Pläne hat die APG jetzt genau, sozusagen auch an Volumen, an Kapazitäten da jetzt auszubauen? Und was heißt das in Bezug auf Finanzierung? Von wie viel Geld sprechen wir da?
Also wir sind mit unseren Planungen, also es gibt eigentlich ein Stufenkonzept. In Österreich, wir haben jetzt gerade in Fertigstellung, das macht eigentlich das Klimaministerium, den österreichischen Netzinfrastrukturplan. Das ist ja erstmalig ein gesamthafter Plan, der sowohl Stromnetze als auch die Gasnetze, sofern sie noch in Zukunft Bestand haben, plus auch die Wasserstoffnetze im Fokus haben soll, weil Wasserstoff sozusagen der Zukunftsenergieträger auch sein wird, der das de facto grüne Gas dann sein wird, ja, und auch als Speichermedium dienen kann. Das heißt, das ist ein strategischer, übergeordneter Plan. Von dem abgeleitet haben wir unseren Netzentwicklungsplan. Als APG sind wir verpflichtet, jährlich einen Netzentwicklungsplan zu erstellen und den nach einer öffentlichen Konsultation zu unterziehen. Das haben wir ja wieder gemacht jetzt und dieser Plan deckt schon die Erfordernisse der nächsten 10 Jahre ab. Das ist ein 10-Jahres-Plan. Dieser Plan ist wiederum eingebettet in einen 10-Jahres-Plan, einen europäischen 10-Jahres-Plan, weil ja auch die europäischen Netze entsprechend de facto ausgebaut werden müssen und vernünftig interagieren müssen, damit auch der Stromhandel dann funktioniert. Das heißt, es ist schon sehr komplex und es muss alles sehr zusammen gedacht werden. Und unser Netzentwicklungsplan, den wir jetzt veröffentlicht haben, der neue, der hat doch ein Volumen von rund 9 Milliarden Euro, das es hier gilt zu investieren in die Netze, damit wir dann auch, wie gesagt, die Volumina an Erneuerbaren, die wir erwarten bis in die Jahre 2032, 2033, damit wir die auch entsprechend transportieren können und zu den Kunden bringen können.
Und würden Sie jetzt sagen, weil Sie vorher davon gesprochen haben, dass wir ja noch von den Netzausbau unserer Großväter profitieren, werden sozusagen die künftigen Generationen von diesem Plan profitieren, beziehungsweise ist er eher jetzt auf den aktuellen Bedarf abgedeckt oder schaut er auch voraus, wie viel Strom werden wir in 30, 40 Jahren brauchen?
Nachdem unsere Leitungen ja bis zu 100 Jahre stehen, wenn sie gut gebaut sind, ist es natürlich unser Bestreben und unser Ansinnen, dass alles, was wir bauen, hier wirklich in ein langfristiges Konzept passt. Das muss unser Anspruch sein, weil es hier um extrem kapitalintensive Investments geht, 9 Milliarden Euro, wie gesagt. Das Ganze muss finanziert werden und muss ja auch von speziell, und da kommt es von den Kunden bezahlt werden. Das heißt, das ist ja etwas, was wir nicht für uns machen. Netzausbau ist nie etwas, was man sozusagen aus rein kommerziellen Überlegungen macht, sondern das ist auch das Schöne an diesem Geschäft, sage ich einmal, dass wir eigentlich einen Mehrwert für dieses Energiesystem, für die Volkswirtschaft bringen wollen. Das ist unser Anspruch. Natürlich wollen wir auch was verdienen, aber im Wesentlichen ist das Netzgeschäft ein reguliertes Geschäft und wir sind ja der alleinige Übertragungsnetzbetreiber in Österreich und unsere Aufgabe sehen wir darin, dass wir dieses Energiesystem bestmöglich und möglichst effizient am Laufen halten und das ist unser Anspruch auch, den wir tagtäglich haben diesbezüglich.
9 Milliarden sind jetzt wirklich eine enorme Investitionssumme. Sie haben schon gesagt, es sind die Konsumenten am Ende des Tages, also Haushalte, also auch Unternehmen, die vermutlich diese Netzkosten tragen müssen. Ist das noch eine zeitgemäße Finanzierung, wenn es darum geht, diese große Transformation heranzutreiben oder könnte es da auch Alternativen geben?
Wenn wir ganz ehrlich sind, egal wie wir es finanzieren, und woher das Geld kommt, am Ende zahlt es immer der Kunde. Ich glaube, das ist die Ehrlichkeit, die wir einfach uns gegenseitig schuldig sind. Das ist auch etwas, was oft in der öffentlichen Diskussion so nicht gesagt wird. Aber ich glaube, dazu müssen wir stehen, egal ob der Staat die Mittel bereitstellt, egal ob wir auf den Kapitalmarkt gehen und dort die Mittel aufnehmen, es ist vielleicht die Art der Finanzierung eine andere, aber auch unsere Finanzierungen, die wir machen, sind durchaus, glaube ich, sehr, sehr lukrativ im Sinne dessen, dass wir Green Bonds bekommen mit einer sehr niedrigen Verzinsung. Das heißt, dass wir hier als ein Partner am Kapitalmarkt sind, der sehr verlässlich ist und der auch im Sinne der Ökologie agiert. Das heißt, so gesehen, es ist aus heutiger Sicht nicht das große Problem, das Geld aufzustellen. Bis jetzt nicht, muss man ganz offen sagen. Es ist natürlich die Frage, die Sie angesprochen haben, und das ist berechtigt, was heißt es dann für den Wirtschaftsstandort, was heißt es für den einzelnen Haushalt, wie viel verteuern sich die Netztarife? Jetzt haben wir schon, wie wir sehen alle, natürlich die Strompreise sind gestiegen und wir hören das auch tagtäglich, jetzt sollen auch noch die Netzpreise steigen. Das ist ein Thema, dessen muss man sich stellen, aber ich sage immer, die Netze nicht auszubauen, ist keine Alternative, weil wir dann Systemkosten hätten, nämlich Engpassmanagementkosten, Windanlagen, PV-Anlagen, die nicht einspeisen können, die aber vielleicht errichtet werden und dann, wenn die Sonne scheint, nicht einspeisen. Das heißt, das würde die Kosten noch weiter nach oben treiben. Das heißt, wir müssen schauen, das Netz, wie gesagt, bestmöglich geplant auszubauen, und dann darf man nicht vergessen, unsere Netzanlagen werden auf 40 bis 50 Jahre abgeschrieben. Das heißt, es klingt natürlich sehr, sehr viel neue Milliarden Euro jetzt auf die 10 Jahre. Aber wir müssen auch wissen, diese Kosten zahlt man ja nicht auf einmal, sondern das wird abgeschrieben auf 40, 50 Jahre. Das heißt, das wird dann auch über die Tarife umgelegt. So gesehen, wie gesagt, ist es eher so, dass der Netzausbau erstens einmal unabdingbar ist, um die Energiewende zu ermöglichen, aber in weiterer Folge sogar die Systemkosten insofern abfedert, als wir weniger Engpassmanagementkosten hätten dann und auch besser am Strommarkt partizipieren können. Das heißt, es schafft uns viele, viele Vorteile. Das Netz ist eigentlich der Enabler dieser Energiewende.
Das Netz als Enabler der Energiewende. Jetzt schaut Österreich, dass es plant, es gut auszubauen. Wir haben zuerst schon darüber gesprochen. Es geht ja aber eigentlich auch darum, dass die Netze rund um Österreich gut ausgebaut sind, um den Strom entsprechend am europäischen Markt zu verschieben. Sind Sie da zuversichtlich, dass unsere Nachbarn mitziehen?
Ich bin sehr zuversichtlich. Es ist sogar eher so, muss man sagen, dass wir als Österreicher eigentlich hier eher das Schlusslicht sind, das muss man ganz offen sagen. Also wenn wir Richtung Osteuropa blicken, egal ob Tschechien, Slowakei, Ungarn, bis nach Slowenien, die Netze extrem gut ausgebaut sind. Das heißt, die haben ihre Hausaufgaben schon früher gemacht. Deutschland, unser stärkster Handelspartner, hat auch Probleme, wobei hier muss man ganz klar sagen, die Defizite, die sie hatten bis vor 2, 3 Jahren, da hat man es wirklich gegengesteuert. Also der Wirtschaftsminister Habeck hat hier wirklich die Chancen oder die Möglichkeiten, die die Europäische Kommission geboten hat, diese Notfallsmaßnahmenverordnung, sprich Beschleunigungselemente in die Genehmigungsverfahren einzubauen, der hat das in vollumfänglich genommen und hat es auch auf die nationale Gesetzgebung umgelegt. Das heißt, wir schauen etwas neidvoll, blicken wirklich etwas neidvoll nach Deutschland, welche Erleichterungen die in den Genehmigungsverfahren haben und es dort wirklich so ist, dass Projekte, die ganz klassisch dieser Energiewende zuträglich sind und diese Energiewende unterstützen, dass die in den Genehmigungsprozessen wesentlich schneller und effizienter jetzt abgewickelt werden können als in der Zukunft und auch als wie bei uns. Bei uns, wir verharren noch immer in den alten Genehmigungsstrukturen, wo wir mit jedem Verfahren bis an die Höchstgerichte gehen und das kostet Jahre.
Bei dem Punkt würde ich gleich gerne noch ein bisschen bleiben. Manchmal stehen sich ja da offenbar Naturschutz und Klimaschutz beim Thema Energiewende richtig im Wege, wenn man so sagen will. Sie haben das Beschleunigungsverfahren schon angesprochen. Was wären noch Punkte bei uns, wo Sie sagen, da muss jetzt dringend angepackt werden?
Es gibt ja die RED3-Richtlinie, die ja auch national umzusetzen ist. Das ist eigentlich eine europäische Richtlinie, die sowohl beim erneuerbaren Ausbau als auch für die Netze doch wesentliche Beschleunigungselemente beinhaltet. Und diese Richtlinie muss in nationales Gesetz umgesetzt werden. Und das wäre sozusagen ein ganz, ganz wesentliches Gesetzespaket, auf das wir dringendst warten und wo wir hoffen, dass es vielleicht doch noch in dieser Legislaturperiode kommt. Wir wissen, dieses Gesetz ist derzeit innerhalb der Koalitionsparteien in Koordinierung. Und das wäre natürlich dann ein Gamechanger, wenn dort wirklich auch diese Maßnahmen oder diese Möglichkeiten integriert sind, die seitens Europa vorgesehen sind, wo wir dann aus einem übergeordneten Plan dann praktisch nicht jedes Projekt wieder in aller Detailtiefe im UVB-Verfahren abwickeln müssen, sondern wo wir im Vorhinein wissen, aus einer strategischen Umweltprüfung, der ÖNIP soll einer strategischen Umweltprüfung unterzogen werden auch, können wir dann die Projekte herausnehmen und die können dann in einer beschleunigten UVB-Verfahren wirklich abgewickelt werden. Und wir haben auch mehr Rechtssicherheit, weil das große Problem, das wir in Österreich haben, ist ja die Tatsache, dass wir derzeit alle Gesetzesmaterien gleichgewichtet haben. Das heißt, die Biodiversität, der Klimaschutz, der Vogelschutz, der Nachbarschaftsschutz, das sind alles berechtigte Schutzgüter, die es natürlich zu bewerten gilt. Aber es gibt keine Priorisierung derzeit. Und so gesehen ist es für die Gerichte extrem schwierig, auf Basis einer Vielzahl von Gutachten, die hier natürlich eingebracht werden von uns, aber auch von der gegnerischen Seite, dann eine Abwägung zu treffen, was ist jetzt wirklich sozusagen das, was ich entscheiden soll, auf Basis einer völlig gleichgewichteten Gesetzeslandschaft. Und das ist ja das, wo wir x Ehrenrunden drehen und uns in Gutachten sozusagen erschlagen, dann am Ende des Tages, bis es dann irgendwann ein Richter wirklich den Mut und die hat, hier eine finale Entscheidung zu treffen. Und das ist eben die große Gefahr, dass wir uns hier permanent dann in Endlosschleifen wiederfinden, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist.
Bei diesen Endlosschleifen, von welcher Zeitdauer spricht man da so im Schnitt? An welches Projekt denken Sie da ganz,
naja, natürlich
ganz besonderem Ärger?
Mein erster Gedanke geht immer nach Salzburg, wiewohl ich sagen muss, dass dieses Projekt ja jetzt wirklich im Bau ist und wir in der Bauphase wirklich völlig problemlos vorankommen und eigentlich voll im Zeitplan liegen und wenn alles gut geht nächstes Jahr, und davon gehe ich aus, das Projekt auch in Betrieb geht. Also wir haben bereits alle Masten errichtet, die Seile sind schon gezogen, die Umschulwerke müssen noch final ausgebaut werden. Das heißt, dort haben wir natürlich gesehen, dass alleine der, Sie müssen sich ja vorstellen, so ein Projekt hat eine Vorlaufzeit, wo Sie einmal überhaupt die Trasse planen, Trassenevaluierungen durchführen, das dauert schon Jahre. Ja? Dann entscheiden Sie sich für eine Trasse und dann wird diese Trasse im Detail untersucht und dann geht man in ein UVB-Verfahren. Ja? Und dort hat das UVB-Verfahren selbst schon 72 Monate gedauert, wobei an sich für beide Instanzen, die erste Instanz normalerweise in 9 Monaten und die zweite in 6 Monaten abgewickelt werden soll. Also statt von 15 Monaten haben wir 72 Monate gebraucht. Plus danach noch. Nicht? Also, das heißt, dieses Projekt hat alleine für die Genehmigung über 10 Jahre, wenn man so will, gebraucht. Und das können wir uns einfach nicht mehr leisten. Aber wir brauchen gar nicht so weit zurückschauen. Wir haben ein aktuelles Projekt in Linz, wo es um das größte Dekarbonisierungsprojekt Österreichs geht, also die Föst ist ja dabei, ihre Hochöfen sukzessive umzustellen von klassischen Hochofenlinie, wo man mit sehr viel CO2-Emissionen den Stahl produziert hat, in Richtung Elektrolichtbogenöfen zu gehen, wo man dann mit erneuerbarem Strom eben den Schrott einschmilzt und sozusagen den Stahl dort produziert. Da braucht man sehr viel Strom. Wir sind gerade wieder dabei, eine neue Netzinfrastruktur auf das Gelände der Föst zu bauen. Und auch dort sind wir wieder sozusagen in der Situation, ein Mast steht in einem Schutzgebiet. Wir konnten nicht anders, weil es eben keine Alternative des Ausweichens gab dort. Die gesamte Föst ist in diesem Gebiet von einem Schutzgebiet umzäunt. Und jetzt haben wir eben das Problem, dass wir wieder beim Bundesverwaltungsgericht sind bereits in der zweiten Instanz und die nächste Verhandlung haben, wo es darum geht, eben auf Basis neuer Gutachten, die jetzt vorgebracht wurden, die angefordert wurden von den Richtern, zu bewerten, ob jetzt dieses Projekt möglich ist oder nicht. Aber die Verhältnismäßigkeit aus meiner Sicht, bei aller Wertschätzung für einen Trockenrasen und für diesen Maststandort, aber auf der einen Seite 5% der CO2-Emissionen Österreichs, die mit einem Schritt eingespart werden können, gegenüber einem Maststandort. Ich glaube, da müssen wir ganz ehrlich irgendwann einmal sein und eine Pragmatik walten lassen. Wenn wir den Klimawandel als die größte Gefahr sehen, dann müssen wir auch hier wirklich gegensteuern und auch Möglichkeiten schaffen, dass man das dann entsprechend auch realisieren kann, solche Projekte.
Ich glaube, gerade der Lichtbogenofen in Linz ist ein sehr schönes Beispiel für dieses Spannungsfeld zwischen Klimaschutz und Tierschutz. Der bringt mich aber noch zu einer anderen Frage. Was bedeutet das eigentlich auch an Belastung für das Stromnetz? Steigt dadurch die Blackout-Gefahr in Österreich?
Grundsätzlich muss man sagen, diese Blackout-Gefahr und diese Blackout-Thematik, die über die letzten Jahre, jetzt ist es ja etwas abgeflaut, ist meine persönliche Wahrnehmung zum Glück, aber die war ja doch ein bisschen hochgespielt, würde ich sagen, weil diese Energiekrise, aus der wir eigentlich kommen und die noch nicht ganz zu Ende ist, wenn man ein bisschen so das Gasthema sich anschaut und Richtung Ukraine blickt, durch diese Transitverträge, die wir da haben, kann uns das ja wieder einholen. Aber im Prinzip, man muss ganz klar unterscheiden zwischen einem Blackout, das ist ein Ausfall, ein Kollaps dieses Stromsystems, der nicht vorhersehbar war, der primär aufgrund von Umweltereignissen, Murenabgängen, Lawinenabgängen, Hochwassergewittersituationen beziehungsweise technischen Gebrechen passiert. Das heißt, das führt dann meistens so zu Kettenreaktionen, es fällt etwas aus, unerwartet, es passiert noch etwas Zweites, unerwartet, und dann kommt es zu einer Kettenreaktion und das gesamte System kollabiert. Was wir immer hatten eigentlich in den letzten Jahren, war eher die Sorge einer Energieverknappung, einer Stromverknappung. Ja, weil wir halt einfach die Sorge hatten, dass wir nicht mehr ausreichend Gas haben, damit auch die Gaskraftwerke, die wir im Winter brauchen, nicht befeuern könnten, damit zu wenig Strom haben, den Strom nicht aus dem Ausland bekommen. Also das wäre eher die Sorge. Das hat aber jetzt nichts mit einem Blackout zu tun, weil eine Energiekrise kann ich auch anders bewältigen. Es gibt hier entsprechende Gesetzespakete, die Energielenkung, wo man dann auch dezidiert de facto Verbraucher reduzieren kann, Verbraucher herausnehmen kann, Verbraucher auch abschalten könnte. Also hier gibt es ein Stufenkonzept, wo man gegensteuern kann. Das, was jetzt passiert, ist eben der Ausbau der Föß beispielsweise, das sind schon gut geplante Maßnahmen, eben darum bauen wir auch die Leitungen neu. Und wenn man uns das bauen lässt, dann wird es auch keine Gefahr für die Versorgungssicherheit geben. Man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, wenn es diese Leitung nicht gibt, kann die Föß diesen Lichtbogenofen auch gar nicht betreiben, weil sie einfach die Strommenge nicht auf den Standort bekommt.
Und das wäre natürlich ein sehr, sehr schlechtes Signal für den Klimaschutz und würde sich in den Zahlen für Österreich wiederum sehr negativ...
Gar nicht nur, man muss sagen, es wäre ein extrem schlechtes Signal für den Klimaschutz generell, weil die Föst, es wäre auch ein fatales Signal für den Wirtschaftsstandort Österreich. Wenn wir es nicht mehr schaffen, Industrie, die wirklich dekarbonisieren möchte, die sich sozusagen auch diesem Erfordernissen ganz klar unterwirft und hier auch die Maßnahmen setzt, das kostet ja auch sehr viel Geld. Die Föst ist ja bereit, hier fast 1 Milliarde Euro zu investieren. Wir investieren 600 Millionen Euro für diesen Netzausbau. Und das nicht mehr machbar ist, dann ist es für unseren Wirtschaftsstandort, glaube ich, wirklich, dann würden alle Alarmglocken schrillen, muss man ganz ehrlich sagen, ja.
Und vor allem wäre dann die Basis für die Investitionen, nämlich das Wirtschaftswachstum, das wir dafür brauchen, in alle Transformationsmaßnahmen auch nicht mehr gegeben. Sie haben schon vorher kurz das Thema Wasserstofftechnologie angesprochen. Wie bewertet die APG diese Technologie und wie wichtig wird dieses Zusammenspiel mit den neuen Speichertechnologien sein?
Also wir sehen ja in der Entwicklung, wenn wir die Ausbauziele im erneuerbaren Bereich hochskalieren, auf Basis auch der letzten Jahre, dann sieht man ja sehr schön, dass wir spätestens ab 2030, 35 bei den Leistungen, die hier installiert werden sollen, dass wir in Situationen kommen, speziell in den Sommermonaten, wo wir zum Teil massive Stromüberschüsse haben. Jetzt haben wir in Österreich zumindest einmal das Glück, dass wir die Pumpspeicherkraftwerke haben. Hier gibt es ja auch noch Ausbaupotenziale und Ausbauvorhaben, die ja gerade auch realisiert werden. Das ist aber für diese Mengen, die wir hier dann sehen in den Sommermonaten, fast nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man das so sagen will. Ja. Alternative Speicher wie klassische Batteriespeicher, auch das, was wir in der Elektromobilität vielleicht an Speicherkapazitäten noch erreichen oder erlangen, wird uns helfen, kurzfristig zu optimieren, das heißt durchaus die Tag-Nacht-Schwankungen zu überbrücken. Aber wo wir ein Problem sehen in der Zukunft, ist einfach den Ausgleich zwischen den Sommermonaten, wo wir dann die massive PV-Erzeugung haben, und den Winterhalbjahr, wo halt einfach die PV nichts leisten kann, weil einfach die Sonne nicht in der Form da ist. Und diese saisonale Speicherung, Verlagerung, das wird ein Thema sein, und da bietet sich natürlich der Wasserstoff an. Bei allen Unsicherheiten, die damit zum jetzigen Zeitpunkt noch verbunden sind, warum? Wir wissen alle, Wasserstoff ist kein Business Case. Also mit allen, mit denen man spricht, wird ganz klar kommuniziert, ohne eine finanzielle Unterstützung, ohne dass es hier einen entsprechenden Plan gibt auch wieder, wird keiner jetzt da in eine Elektrolyse investieren. Es gibt auch die Infrastruktur nicht. Wir haben keine Wasserstoffnetze. Das heißt, die Idee ist es ja, die Gasnetze auch umzubauen, wasserstofffähig zu machen. Da braucht es Adaptierungen, aber im Grunde nach sind sie, also so sagt man, sind sie nutzbar. Aber was es ja braucht, ist einmal hier ein Kernnetz auch in Österreich, aber auch in Europa. Und es braucht eigentlich ein koordiniertes Hochziehen einer Wasserstoffinfrastruktur und einer Wasserstoffwirtschaft, wo jetzt ein bisschen so das Henne-Ei-Problem da ist. Auf der einen Seite braucht es die Kunden, Auf der anderen Seite braucht es die Erzeuger und auf der dritten Seite braucht es dann die Infrastruktur. Wer nimmt zuerst das Geld in die Hand und geht in Vorlage? Der Erzeuger, der noch keinen Kunden hat, oder der Infrastrukturbetreiber, der noch keinen Erzeuger und keinen Kunden hat, oder der Kunde sagt, ich baue schon eine wasserstofffähige Maschine, kriege aber den Wasserstoff. Also da ist das große Problem derzeit und ich glaube, da muss die Politik wirklich eingreifen. Ich glaube, dieser Hochlauf kann durch den Markt alleine nicht realisiert werden. Also der Markt alleine schafft hier nicht die Signale, davon bin ich überzeugt. Da braucht es eine sehr gezielte europäische Sichtweise, wie man dieses Wasserstoffthema hochzieht. Wohl wissend auch, dass wir die Mengen, die wir brauchen werden an Wasserstoff, wenn wir das ganze Gas, das fossile Gas reduzieren wollen, dass wir wahrscheinlich auch Wasserstoff importieren werden müssen. Aus Ländern, wo halt die Sonne mehr scheint als in Österreich. Und auch dafür brauchen wir dann die Infrastruktur, um das zu ermöglichen.
Und wahrscheinlich auch eine kluge Energieaußenpolitik, damit wir das entsprechend bewerkstelligen, weil Österreich wird wahrscheinlich nicht das einzige Land sein, diesen Wasserstoff importieren will. Wie sehen Sie das Zusammenspiel von Digitalisierung, den Stromnetzen, wo ist da noch ungenütztes Potenzial, vielleicht auch bei uns in Österreich?
Also hier ist noch ein massiver Nachholbedarf aus meiner Sicht notwendig. Und zwar, ich glaube, es geht nicht mehr so wie früher Hardware und Digitalisierung und IT, sondern das ist gemeinsam zu sehen. Also unser Stromnetz, das Übertragungsnetz der APG, wird ja schon seit Jahrzehnten ferngesteuert. Das heißt, wir steuern das aus einem Kontrollcenter für ganz Österreich und sind natürlich dabei, hier diese digitale Transformation immer weiter zu treiben auch. Ja, das kommt auch von der Industrie. Ist nicht immer alles ganz einfach und wie viele glauben, effizienter, weil wir auch lernen müssen, dass die Softwarekomponenten wesentlich kürzere Halbwertszeiten haben als klassische bauliche Anlagen davor. Also ein Relais hat 20 Jahre gehalten, heute ein Switch oder ein Router 5 Jahre, dann musst du ihn tauschen oder du musst permanent neue Patches einspielen. Also das sind schon noch Themen auch, das muss man sich auch genau anschauen, auch die gesamten Sicherheitsaspekte. Cybersecurity ist ein ganz, ganz großes Thema hier. Aber nichtsdestotrotz, wir sehen es und das ist unabdingbar. Wenn wir die Energiewende schaffen wollen und mit diesen hohen Volatilitäten, die die Erneuerbaren mit sich bringen, umgehen wollen, dann braucht es auf der anderen Seite ein enormes Flexibilitätspotenzial. Und ich glaube, hier muss man wieder Kunden und Erzeuger zusammenbringen. Der eine muss vom anderen wissen, zeitnah wissen, weil wenn wir uns im klassischen Haushalt anschauen, ich kann mein Verbrauchsverhalten bedingt in gewissen Phasen natürlich ändern, vielleicht in einer gewissen Bandbreite ist es planbar, aber ich muss wissen und mache es wahrscheinlich auch nur dann, wenn ich weiß, okay, morgen zu Mittag ist der Strompreis um die Hälfte billiger oder am Abend ist er um das Doppelte teurer. Wir brauchen einfach Incentives, wir brauchen Signale, wo wir unser Verbrauchsverhalten entsprechend anpassen, damit wir mit den Überschüssen, damit wir die nicht alle verspeichern müssen, sondern dass wir sie auch dann verbrauchen, wenn sie da sind. Und das, glaube ich, da kann die Digitalisierung enorm helfen. Und da sind wir leider speziell im Verteilernetz noch weit davon entfernt, wo wir eigentlich sein sollten oder sein müssten, um wirklich hier eine intelligente Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, wo der Kunde auch die Information zeitnah erhält, um auch sozusagen seine Potenziale hier entsprechend einbringen zu können.
Also da geht es konkret um die Ausrollung des Smart Meters auch in die Haushalte und dann die entsprechende Anreizwirkung.
Genau, die Smart Meter, die sind ja weitestgehend ausgerollt mittlerweile, ja. Aber ich habe einen Smart Meter und ich kann es nur von meinem Smart Meter sagen, ich habe mir das eine Woche lang angeschaut, das ist nett, jetzt habe ich halt ein digitales Profil, ist sehr, sehr schön, was ich verbrauche, das kriege ich aber bei meinem Wechselrichter von meiner PV-Anlage genauso, einfacher aufs Handy sogar. Beim Smart Meter muss ich auf ein Portal einsteigen von meinem Netzbetreiber, aber ich habe keinen Kundenkontakt. Ich kriege keine Information von meinem Stromlieferanten, ich kriege keine Information von einem Netzbetreiber, dass ich mein Verbrauchsverhalten in irgendeiner Form, wenn ich was verändere, dass ich damit einen Vorteil habe. Es gibt weder einen variablen Netztarif, es gibt aber auch keinen variablen Strompreis. Und wenn ich diese Informationen, die könnte man über den Smart Meter bekommen, nicht bekomme, dann ist der Smart Meter für mich nur bedingt sinnvoll. Weil dass man sich das Profil jeden Tag anschaut zu Hause, also ja, ist nett, aber irgendwann wird es verfahrt. Also ich würde gern was aktiv tun damit. Und diese Information habe ich nicht. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass wir Kunden wirklich auch etwas beanreizt werden, etwas zu tun. Und das passiert noch nicht.
Das heißt, somit könnten wir als Verbraucher nicht nur von besseren Preisen profitieren, sondern auch einen Beitrag zur Stabilität des Netzes
so, leisten. Also das beste Beispiel ist mein Elektroauto. Also gestern war ein sonniger Sonntag. Ich habe zu Hause fast 8 kW produziert zur Mittagszeit. Ich habe auch da geladen natürlich, also mit meiner PV-Anlage. Aber wenn die Sonne nicht gescheint hätte oder wenn ich keine PV-Anlage hätte selbst und ich habe eine Wallbox, es ist egal, ob ich dann in der Früh lade, zum Mittag oder am Abend. Nicht? Also der Strompreis ist immer der gleiche und das muss sich ändern. Weil wir haben ja schon Tage, wie wir es jetzt sehen mittlerweile, wo wir zum Mittag so viel Strom haben, dass gewisse Erzeuger von sich aus abschalten, weil der Strompreis schon gegen Null geht oder sogar negativ wird. Also die Entwicklung der letzten 3 Jahre war von, vor 3 Jahren waren es noch 4 Tage im gesamten Jahr, wo wir gesehen haben, dass erneuerbaren Erzeuger, Windkraftwerksbetreiber, PV-Anlagenbetreiber oder Wasserkraftbetreiber abgeschaltet haben, weil der Strompreis Null war oder negativ, waren es im Jahr darauf schon über 20 Tage und voriges Jahr waren es schon über 40 Tage. Und dieser Entwicklung müssen wir gegensteuern, weil wir können nicht dieses kostbare Produkt erneuerbarer Strom dann sozusagen übers Wehr rinnen lassen, sprichwörtlich, und das passiert, wenn man einfach nicht mehr durch die Turbine schickt, sondern übers Wehr rinnt, weil der Strompreis negativ ist und ich irgendwas zahlen müsste noch fürs Einspeisen. Das kann nicht das Ziel sein. Da müssen wir einfach schauen, dass wir unser Verbrauch in diese Phasen legen, wo dieser Strom im Überschuss da ist.
Sie haben jetzt schon ein paar ganz spannende Herausforderungen der Zukunft angesprochen. Wir fragen unsere Gäste zum Abschluss immer so, welche Empfehlungen oder Appelle sie denn hätten, wenn es darum geht, tatsächlich die Energiewende zu schaffen. Was wäre Ihr dringendster Appell, vielleicht auch an die Politik?
Es sind vielleicht 2, 3 Themen, die ich erstens einmal mehr Realismus wieder in der Zielsetzung. Bei aller Wertschätzung für ideologische Zugänge, für den Push am Anfang, den es braucht, um Leute aufzuwecken, um wirklich vielleicht teilweise den Bogen ein bisschen zu überspannen. Aber wir kommen jetzt in einer Phase, aufgrund auch des Gesagten, wo wir wirklich Realismus walten lassen müssen, im Sinne dessen, dass wir hier ein System transformieren, dass wir nicht abschalten können für die nächsten 5 Jahre und dann wieder neu aufbauen und sagen, jetzt haben wir ein neues Energiesystem, sondern wir müssen eine Transformation schaffen, wo wir die Versorgungssicherheit in jeder Sekunde auf dem Niveau halten, auf dem wir es gewohnt waren und gehabt haben die letzten Jahre. Das heißt, das braucht einen sehr, sehr systemischen, sehr fachlich kompetenten Zugang und dort müssen wir hinfinden, weil sonst wird es auch sehr, sehr teuer und ineffizient, wenn wir das nicht schaffen. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, wir brauchen, und das ist auch mein Appell, wir brauchen mehr Ehrlichkeit in der Diskussion. Ehrlichkeit deswegen, es hilft nichts, wenn wir den Leuten sagen, ja, gehen wir alle in Erneuerbare und wir sehen die helle Energiewelt und sagen ihnen aber nicht, das wird was kosten. Das sind gewaltige Investitionen, die hier zu tätigen sind von den Unternehmen, sowohl im Netzbereich, aber auch im Erzeugungsbereich, im Speicherbereich. Das ist ein neues System, das wir hier aufbauen. Ähnlich vergleichbar wie nach dem Zweiten Weltkrieg bauen wir hier was Neues auf und das kostet. Und wir dürfen den Leuten nicht erklären, die Sonne schickt keine Rechnung. Das ist nicht ehrlich. Ja, aber die Systemkosten dahinter steigen exorbitant, weil wo ich vorher ein Gaskraftwerk hatte und heute ein PV-Modul ist, das PV-Modul produziert nicht immer, wie wir gesagt haben, es braucht möglicherweise ein Backup-Kraftwerk, es braucht stärkere Netze, es braucht auch Regelkraftwerke, weil das ausgeregelt werden muss. Also da sind Kosten damit verbunden, die hatten wir vorher nicht. Das heißt, wir brauchen eine ehrliche Debatte und wir stehen, glaube ich, alle zu den Erneuerbaren, wir wissen, worauf es ankommt, aber es kostet und das muss man auch den Leuten ganz ehrlich sagen. Und das Dritte, was ich auch glaube, ist, es braucht auch in der gesamten Energiebranche und auch vielleicht darüber hinaus, es braucht mehr Fairness untereinander. Es hilft nichts, wenn wir die Erneuerbaren fördern und pushen und dann darf der Netzausbau aber nichts mehr kosten, weil mehr können die Erzeuger, also die Kunden ja nicht belasten. Jetzt haben wir es eh schon belastet mit den erneuerbaren Kosten und mit den Fördergeldern und Förderumlagen, dann darf der Netzausbau nichts mehr kosten. Das wird nicht funktionieren, weil wenn ich heute Eigentümer bin oder Investor bin und ich sage, wo kriege ich die höhere Rendite? Und bei den Erneuerbaren haben wir Renditen, die nahe an die 10% vielleicht gehen und beim Netz darf es nicht einmal 3-4% sein. Dann weiß ich, wo das Geld hinfließt. Nur es bringt nichts, wenn ich es noch weiter dorthin allokiere, wenn die Anlagen nicht mehr einspeisen können, wenn die Anlagen nichts mehr, also die Netze nicht mehr transportieren können. Also das verstehe ich auch unter Fairness. Es muss fair sein, die Lasten- und Erlösverteilung. Also es muss jeder irgendwie in dem System dann wieder leben können und auch die Möglichkeiten haben, sich zu finanzieren, beziehungsweise seinem Eigentümer in die Augen zu schauen und sagen, ich mache einen guten Job, du verdienst dafür auch etwas. Das wären so meine drei wesentlichen Punkte. Und das eine habe ich hier gesagt, wir müssen schneller werden bei den Genehmigungen und wir müssen bei den Innovationen, die wir machen, müssen wir skalieren können und das möglichst schnell auch.
Also in einem Superwahljahr wäre das schon eine schöne 4-Punkte-Agenda für die Politik, um das mitzunehmen, ein bisschen pragmatisch in der Energiewende voranzuschreiten und tatsächlich voranzukommen. Wir fragen unsere Gäste auch immer, was der persönliche Beitrag zum Thema Klima-Umweltschutz ist. PV-Anlage, habe ich schon herausgehört, ist schon im Einsatz.
Ja, ich habe ein nahe Passivhaus, Niedrigenergiehaus. Ich habe eine PV-Anlage am Dach. Ich fahre ein Elektroauto. Also ich bin de facto CO2-frei, mit Ausnahme des Kaminofens, den wir selten im Winter einheizen. Das ist unser Beitrag, ja.
Das ist ein wunderbarer Beitrag, nicht nur von Ihnen persönlich zur Energiewende. Selbstverantwortung ist natürlich immer dabei. Wie wir heute gelernt haben, ist die Energiewende ein höchst komplexes Vorhaben, in dem das Rückgrat tatsächlich die Netze sind und dass mehr Realismus und Ehrlichkeit in der Debatte rund um die Energiewende, das möchte ich voll und ganz unterstreichen, weil das werden wir brauchen, damit wir möglichst schnell auch die Ziele, die wir uns gesetzt haben, erreichen. In diesem Sinne darf ich mich recht herzlich bedanken, dass Sie heute zu Gast bei Ökologisch waren.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Wenn euch diese Folge von Ökologisch gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social-Media-Kanälen.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.